Das tut gut, gemeinsam unseren Herrn zu preisen, oder? Wow, das werden wir ewiglich tun. Das ist ein guter Vorgeschmack. Wir sind in unserer Predigtreihe Glauben teilen, heute schon Teil 4. Und ich erinnere mich, dass wir zum Auftakt eine Aktion hier vorne hatten. Da durftet ihr kleine Kärtchen holen und Namen draufschreiben für Menschen, für die ihr beten werdet, mit denen ihr Glauben teilen wollt. Vielleicht ist ja schon jemand da, aus dem, sag ich mal, für den ihr gebetet habt. Und dann haben wir Tulpenzwiebeln genommen und haben gesagt, wir pflanzen diese Zwiebeln ein und hegen und pflegen sie und schauen, was daraus entsteht. Und ich habe schon auch das erste Bild geschickt bekommen. Es bricht auf. Und ich kann euch sagen, es bricht nicht nur auf mit den Tulpenzwiebeln, sondern es bricht auf im Geistlichen. Das ist so, ihr Lieben. Auch wenn ihr es noch nicht seht, bleibt dran. Und vielleicht seht ihr schon das eine oder andere. Ich bin begeistert von dem, was wir schon sehen. Und ich weiß, wir werden so viel mehr noch sehen in den nächsten Wochen und in diesem Jahr. Das wird so ein richtig gutes Jahr. Ein Jahr, in dem wir viel Frucht erleben und viel von dem, was auch Gebetserhörung ausmacht. Ich bin gespannt, so von euch zu hören, auch in den nächsten Wochen, was tut sich mit euren Gebetstulpenzwiebeln, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Was hatten wir bereits in der Predigtreihe? Weil ich selbst davon bewegt bin. Glauben teilen, weil ich selbst davon bewegt bin, so sind wir eingestiegen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das Zweite war, indem ich mich für andere Menschen wirklich interessiere. Lass dich von Gott gebrauchen, wo du jetzt bist, mit einem Herzen für deine unmittelbaren Mitmenschen. Und letzte Woche, letzten Sonntag, als Bürger in einer großartigen Stadt, aus einer Wertschätzung für die Kultur, an die Gottesahnung der Menschen anknüpfen. Und ihr merkt vielleicht schon in diesem kurzen Anreißen, an allen Ecken und Enden, es ist für uns etwas total Natürliches. Die beste Nachricht der Welt, das Evangelium von Jesus Christus, völlig entspannt weiterzugeben. Die beste Nachricht der Welt völlig entspannt weiterzugeben. Das sage ich hier so völlig entspannt, ne? Und gehe einfach mal davon aus, dass es uns so damit geht. Aber wie geht es dir wirklich damit? Ist dem auch so? Zeuge Jesu zu sein, ist ja nicht nur etwas für einige Auserwählte, die eine besonders evangelistische Gabe hätten, sondern Zeugen Jesu zu sein, Glauben zu teilen, das gilt uns allen. Und das lesen wir auch an verschiedensten Stellen, wo Jesus es nochmal ausdrücklich sagt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Lüneburg und überall auf der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Darf ich dich einmal fragen, wenn dich jemand nachts um 3 wecken würde, was würdest du sagen? Wenn diese Person dich fragt, deinen Glauben mit ihm zu teilen. Wenn die Person dich nicht gefragt hätte, hättest du vielleicht was ganz anderes gesagt, wenn dich jemand nachts um 3 weckt. Aber stell dir mal vor, dich weckt jemand und bittet dich inständig darum, vom Evangelium zu berichten, deinen Glauben zu teilen. Was würdest du sagen? Und es gibt ja tatsächlich immer wieder Situationen im Leben, die wir nicht vorbereitet haben, die völlig überraschend kommen. Und ich höre viele von euch zu sagen, dass ihr im Nachhinein euch eine Situation gerne anders gewünscht hättet. Dass ihr sagt, Mensch, wenn ich nochmal das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, ich würde da anders reagieren. Ich hätte das vielleicht so oder so gesagt. Aber wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Wir können uns aber vorbereiten. Wir können uns Gedanken machen. Und wir können von Paulus da lernen, weil Paulus wirklich immer vorbereitet war. Und zwar bis in die Haarspitzen. Er hat immer damit gerechnet, dass es kurze oder auch längere Möglichkeiten geben würde, den Glauben zu teilen. Vom Evangelium, von Jesus weiterzuerzählen. Damit hat er gerechnet. Und zwar vor ganz unterschiedlichen Menschen, in ganz unterschiedlichen Settings. Vor dem Volk, den Regierenden, den Hochgebildeten, auch vor ganz einfachen und aufgebrachten Menschen, manchmal vor einer ganzen Menge, manchmal face to face, einfach unter vier Augen. Und ich glaube, du sprichst anders face to face als vor Hunderten von Leuten. Klar. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann gibt es immer wieder solche Momente, die Paulus nicht verstreichen lässt, sondern ganz entschlossen und präzise nutzt. Das fasziniert mich. Nun kannst du vielleicht schon denken, es ist herausfordernd genug, das Evangelium überhaupt in der Nussschale zu erzählen. Also komprimiert, auf den Punkt gebracht, das Wesentliche beinhaltend. Das ist vielleicht schon herausfordernd genug. Was ist eigentlich das Evangelium auf den Punkt gebracht? Ja, Gott liebt dich ist immer ganz wichtig. Das ist immer hinter allem dabei. Das Evangelium, und davon gibt es nur ein einziges, schreibt Paulus an die Galater, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass es Erlösung nur dadurch gibt, dass wir es als Geschenk durch Glauben in Gnade annehmen. Kindschaft Gottes ist nicht zu verdienen, sondern anzunehmen als reines Geschenk. Allein durch Glauben, allein durch Gnade. Und allein Christus. Allein die Schrift, ne, um die Soli mal zu vollenden. Aber das ist in der Nussschale. Und nun denke dich mal in eine Situation hinein. Du weißt das. Dein Arbeitskollege morgen Montagmittag, völlig unvermittelt in der Mittagspause, spricht er dich auf deinen Glauben hin an. Ups, damit habe ich gar nicht gerechnet. Überragende Möglichkeit. Und da ist eine Gottesahnung in uns Menschen. Und Leute werden fragen. Sie werden dich fragen. Und dann kannst du sagen, das ist vielleicht noch einigermaßen einfach. Und was wäre, wenn eine Gruppe völlig andersdenkender, vielleicht auch aufgebracht, dich jetzt provoziert? Wie sprichst du mit denen über den Glauben, die vielleicht noch auf Krawall gebürstet sind? Oder du hast wundersamerweise eine Audienz bei Angela Merkel und sie sagt, ich möchte von dir über Jesus wissen. Oder stell dir einfach vor, du hast Situationen, die sind sowas von out of the world, dass du denkst, pff, was würdest du sagen? Ihr merkt, das ist nicht so easy. Ne? Da muss man sich schon mal Gedanken machen. Diese ganzen Situationen und noch viel mehr hatte Paulus. Weil Paulus hat sich ja aufgemacht, Zeuge von Jesus zu sein. Und zwar da, wo er war und da, wo er sein wird. Er hat 3 Missionsreisen gemacht. Damit haben wir uns schon beschäftigt. 3 Missionsreisen, ich habe es euch nochmal mitgebracht. Die sind hier unterschiedlich mal ein bisschen skizziert. Das müsst ihr jetzt nicht im Genauen wissen. Galatien und so weiter, unter Mazedonien, Griechenland. 3 Reisen hat er hier gemacht und hat überall von dieser befreienden Botschaft von Jesus berichtet. Besonders den Heiden, den Nichtjuden. Und dann war es für ihn klar, dieser Auftrag gilt nicht nur in dem erweiterten Feld, sondern bis ans Ende der Welt. Und das war damals bis nach Rom. Das war das sogenannte Ende der Welt für die Leute damals. Und am Ende seiner 3. Missionsreise haben seine Freunde sehr intensiv mit ihm geredet. Und sie haben ihn davon abbringen wollen, zurück nach Jerusalem zu ziehen. Sie haben gesagt, am Ende der 3. Missionsreise nicht wieder zurück nach Jerusalem, weil dort wirst du erwartet. Und man will dich nicht nur zur Rede stellen, sondern man wird dich töten. Ziehe nicht. Ich nehme euch jetzt mal in 2 Bibelpassagen rein, die zu unserem Predigttext heute führen. In Apostelgeschichte 20, da lesen wir, und jetzt gehe ich nach Jerusalem, schreibt Paulus, von Gottes Geist dazu gedrängt, und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich wartet. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Mein Glauben zu teilen, allen Menschen, davon lasse ich mich nicht abhalten. Und ich weiß, was mein Auftrag ist. Und Lukas schreibt im nächsten Kapitel in seinem Reisebericht weiter, dass sie eben näher nach Jerusalem kamen. Und sie kamen nach Caesarea. Dort kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich den Gürtel um die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin nicht allein nur bereit, mich binden zu lassen, sondern auch bereit zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe. Und ihr merkt, was da für eine Brisanz drin liegt, oder? Und ihr merkt, wie er vorbereitet war auf Situationen und wie er sich nicht abbringen lassen wollte. Auch nicht für ein leichteres Leben. Paulus wusste, was auf ihn zukommen würde, aber er war bereit. Wichtig ist nur, sagt er, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche, den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Also das Evangelium in der Nussschale. Das ist mal eine Ausrichtung. Und wenn ihr sagt, puh, gut, dass das der Auftrag von Paulus war, gucken wir mal zu, setzen uns ins Kino und gucken, was Paulus für Missionsreisen gemacht hat, dann kann ich euch sagen, das ist unser Auftrag ebenfalls. Jesus sagte zu seinen Jüngern an verschiedenen Stellen, wir sehen das auch im Missionsbefehl Ende des Matthäus-Evangeliums, hier Markus 16, Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen Zeugen sein. Dazu sind wir berufen. Jeder einzelne von uns. Wie geht die Reise weiter? Die Reisetruppe mit Paulus kam dann auch wirklich in Jerusalem an und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, könnt ihr alle spannend nachlesen, ging es sofort los, als er gesichtet wurde. Das ganze Volk erregte sich und dann legten sie Hand an. Und da lese ich euch auch nochmal aus dem Text. Kapitel 21, Vers 30 folgende. Und nehmt mal diese Vibes auf, die da sind. Und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf von dem Oberst der Kohorte, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Sie waren also schon heftig dabei. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere rief das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Und als er dann an die Stufen kam, mussten die Soldaten ihn tragen zum Schutz vor der Gewalt des ganzen Volkes. Stellt euch das mal vor. Denn die Menge folgte und schrie, weg mit ihm! Als nun Paulus in die Burg geführt werden sollte, sprach er zu dem Oberst: Darf ich mit dir reden? Der aber sprach: Kannst du Griechisch? Paulus sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Sizilien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Und ihr habt die Menge vor Augen gerade, ne? Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen, winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille und er redete zu ihnen auf Hebräisch und sprach. Was ist das für eine Situation? Jetzt sind wir mitten im Kerntext unserer Predigt. Die Verteidigungsrede von Paulus vor einem so heißen Hintergrund. Wie sprichst du da in einer solchen Situation? Paulus nimmt keinen Blatt vor den Mund, sondern er bekennt unmissverständlich, und jetzt hört mir bitte zu, was er mit Gott erlebt hat. Seine Erlebnisse mit Gott, God's Story in seinem Leben, das berichtet er ihnen. Er haut es seinen Zuhörern nicht einfach so um die Ohren, nach dem Motto, friss oder stirb, jetzt meine letzte Chance, entweder bekehrt ihr euch oder was weiß ich. Sondern er geht mir ganz viel Weisheit vor, mit Respekt, mit Feingefühl. Er kommt nicht als irgendein Besserwisser, der von oben herabspricht, sondern er will seinen Landsleuten auf Augenhöhe kommen. Er ist einer von ihnen, er identifiziert sich mit ihnen. Schauen wir mal genauer hin. Seine ersten Worte. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich mich jetzt vor euch verantworte. Ihr habt immer noch die Szene vor Augen, ne? Was für eine Anrede. Paulus werbt hier mit aller Kraft. Er werbt um sein Volk. Und er redet hier die Versammelten so an, wie man sonst nur Mitglieder des Hohen Rates anzureden pflegte. Väter. Und er stellt sich als einer der ihren dar. Ich bin doch einer von euch, Jude wie ihr. Das war ich und das werde ich immer so bleiben. Und hier bedient Paulus sich einer bestimmten Form der Anrede, der damaligen klassischen Redekunst, und zwar einer Gewinnung des Wohlwollens, so sagt man. Eine Gewinnung des Wohlwollens. Und ihr Lieben, ich möchte heute mal sagen, wenn wir mit Andersdenkenden, und seien sie noch so aufgebracht, im Gespräch sein werden, es geht nicht darum, sie überzeugen zu müssen mit besseren Argumenten. Es geht in jedem Dialog von Andersdenkenden immer um eine Gewinnung von Wohlwollen, um eine Atmosphäre, wie wir miteinander reden. Das hatte Paulus verstanden. Kraftvoll schiebt er innerlich alles beiseite, was er eben in dieser aggressiven Masse erlebt hat. Diese hasserfüllten Fanatiker, die ihn fast totgeschlagen hätten, sind als Israeliten seine Brüder und Väter. Ihr merkt seine Haltung, oder? Was für eine Haltung, und die ist entscheidend hier. Sprach Paulus eben zum Oberst noch in Griechisch, was ihn so verwunderte, so spricht er nun auf Hebräisch, was alle noch stiller werden ließ. Wow, einer von uns. Hohen Respekt für die Kultur, hohen Respekt für die Menschen, die ihm dagegenüber sind. Und nun spricht er biografisch. Das heißt, er berichtet aus seinem eigenen Leben, von seinen Lebenssituationen, von seinen Gotteserfahrungen. Und wisst ihr was? Das ist immer das Stärkste. Warum eigentlich? Weil es nicht zu diskutieren gibt. Das kann man nicht diskutieren. Paulus, der theologisch hochversiert war, der mit theologischen Argumenten links und rechts und überall hätte verteilen können, er ging in keine theologische Grundsatzdebatte, sondern er spricht an dieser so wichtigen Stelle persönlich. Er spricht zeugnishaft. Und er sagt, ihr Lieben, das habe ich erlebt mit Jesus. Wow. Und Paulus legt dann los und sagt, ich bin ein jüdischer Mann. Ich weiß nicht, woran euch das erinnert, wenn ihr euch diese Szene vorstellt. Und er sagt, ich bin ein jüdischer Mann. Mich hat das an eine historische Rede erinnert, die einmal in Berlin stattfand. Einige nicken. 26. Juni 63 vor dem Rathaus Schöneberg. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. Ich habe mich einmal in der Vorbereitung der Predigt mit seiner Rede beschäftigt. Und ich lese euch mal Auszüge vor. John F. Kennedy in Berlin. Hört mal genau zu. Meine Berliner und Berlinerinnen, ich bin stolz, heute in Ihre Stadt zu kommen, als Gast Ihres hervorragenden regierenden Bürgermeisters, der in allen Teilen der Welt als Symbol für den Kampf- und Widerstandsgeist Westberlins gilt. Ich bin stolz, auf dieser Reise in die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit Ihrem hervorragenden Herrn Bundeskanzler besucht zu haben. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch je sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. Ich möchte Ihnen im Namen der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, die viele tausend Kilometer von Ihnen entfernt leben, auf der anderen Seite des Atlantiks, sagen, dass meine amerikanischen Mitbürger stolz, sehr stolz darauf sind, mit Ihnen zusammen selbst aus der Entfernung die Geschichte der letzten 18 Jahre teilen zu können. Denn ich weiß nicht, dass jemals eine Stadt 18 Jahre lang belagert wurde und dennoch lebt in ungebrochener Vitalität, mit unerschütterlicher Hoffnung, mit der gleichen Stärke und mit der gleichen Entschlossenheit wie heute West-Berlin. Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt Berlins. Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Hey, was macht das mit euch? Ich war ja nicht dabei, ich bin auch kein Berliner. Aber ich bin ein freier Mann. Und ich habe die... Das hat was mit mir gemacht. Ich saß da vorm Rechner, hatte Gänsehaut und gedacht, ja, das ist eine Haltung, die Paulus hier anschlägt, indem er sagt, ich bin ein jüdischer Mann. Ich bin einer von euch. Er spricht auf Hebräisch, er identifiziert sich voll und ganz. Er haut keine Argumente um die Ohren, sondern er teilt Leben. Und er sagt, hier, ich öffne mein Herz für euch. Boah. Und als ob diese Identifizierung mit dem eigenen Volk nicht schon reichen würde, jetzt packt Paulus ordentlich obendrauf. Es ist ja bei Paulus so, ne? Er startet und dann kommt er richtig in Wallung und redet so lange, bis die Steine fliegen. Also unglaublich. Und jetzt fängt er an und sagt, ich bin aufgewachsen in dieser Stadt. Was will er sagen? Ich bin einer von euch. Wir haben dieselben Einkaufsläden besucht und selben Filme gesehen. Hey, ich bin einer von euch. Und dann geht er weiter und sagt, ich bin mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Oh, das war mal eine Koryphäe. Da wissen Sie, wo der Hammer hängt. Gamaliel. Also was auf jeden Fall klar ist, kein Zweifel, dass Paulus die genaueste Schulung im Gesetz erhalten hat, die es jemals überhaupt gab. Der weiß Bescheid. Und ein letztes sagt er. Ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Die eifern, die platzen fast. Die Soldaten mussten ihn hochheben, damit er nicht zerrissen wird in Fetzen. Ein aufgebrachter Mob. Und er sagt, verstehe ich. Genauso habe ich getickt. So war ich unterwegs. Wie ihr heute. Ich kann mich identifizieren mit euch. Mindestens genauso war ich drauf. Und er war für die Radikalität seines Verfolgerwillens bekannt. Und er sagt, er hat noch nicht mal die Frauen verschont. Das zeigte, er war radikal unterwegs. Und wenn seine schlimmsten Gegner, die Juden aus der Diaspora, diese Ereignisse nicht miterlebt haben sollten und ihm nicht glauben, dann sagt er ihnen, ihr könnt doch den Hohen Rat oder die Ältesten, da könnt ihr doch fragen, diesen Zeugen, die haben mir sogar Briefe gegeben, dass ich nach Damaskus gehe. Die sind doch von ihnen abgestempelt worden. Guckt doch mal da auf dem Amt, da liegen die noch. Aktenordner XY, zieht mal raus, da seht ihr das alles. Fragt sie. Die haben mich beauftragt. Ich war in ihrem Namen unterwegs. Er gibt ihnen unmissverständlich zu verstehen, dass er in dieselbe Kerbe gehauen hat, wie sie es tut. Mit höchstem Eifer hat er die Christen und ihren Christus verfolgt. Das gehörte zu seinem Vorher. Das ist Teil seiner Biografie. Aber das gehörte zu seinem Vorher. Vorher was? Vor seiner Bekehrung. Bevor er Jesus traf, war er genau so drauf. Und aus diesem Eifer gab es für ihn kein eigenes Freiwerden. Also nach dem Motto, okay, jetzt eifere ich mal ein bisschen weniger, das ging nicht. Er war so eingespurt und so lief er. Was ihm half, da rauszukommen, was ihn sozusagen aus dieser Bahn warf, war nicht irgendwie ein eigener Zweifel oder ein Abfall oder andere theologische Überzeugung, nein, sondern es war die Begegnung mit dem Lebendigen selbst. Das hat alles von ihm auf den Kopf gestellt. Das Eingreifen Gottes in seinem Leben. Eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Lass uns mal kurz innehalten. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, kannst du kurz und knackig sagen, wie dein Vorher eigentlich aussah? Was war kennzeichnend für dein Leben ohne Jesus? Könntest du das kurz zusammenfassen? Also innerlich jetzt, ne? Alles rhetorisch gerade. Wärst du in der Lage, sprachfähig zu sein? Und sagen, stimmt, mein Vorher kann ich dir sagen. So und so. Das ist wichtig. Paulus identifiziert sich hier, weil er sein Vorher kennt. Und er sagt auch nicht, oh, ist weggewischt und weiß ich nicht mehr, gelöscht und nö, alles nur, ich Wolke 7 mit Jesus hier. Nein, das gehört zu meinem Leben dazu. Und merkt ihr, was jetzt geschieht? Jetzt nutzt Gott das, weil er das connected mit dem, was Gott hier tut. Also sogar deine schwierigen Situationen im Leben, deine Wunden, deine Irrwege können dazu dienen, dass Gott groß gemacht wird. Dein Vorher, wenn du das in Einklang bringst mit deinem Nachher, mit dem, was Jesus in deinem Leben getan hat und tut und tun wird. Und jetzt berichtet Paulus dieser Menge, die vor ihm steht, die immer noch mucksmäuschenstill ist, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Jetzt berichtet er ihnen von der Realität Jesu, von seinem Bekehrungserlebnis. Jetzt beginnt er. Und er sagt, es umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Ich hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Ich aber fragte, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten, der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, du sollst wieder sehen. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. So viel einfach mal in Auszügen zu seiner Bekehrungsgeschichte, die er ihnen berichtet. Und Paulus berichtet, wie Jesus ihm begegnet ist, ganz real. Wie er ihn anspricht, wie er ihn hören konnte, wie er seine Herrlichkeit sieht. Und er kann sogar genau sagen, zu welcher Uhrzeit das war. Und er kann genau sagen, wer bei ihm war und wo das war. Das hat er nicht irgendwie mal so positiv gedacht oder hatte so eine Vision. Das war Realität. Und dann berichtet er ihn von einem recht abgefahrenen Wunder. Erst einmal zu erblinden und dann recht zeitnah das Augenlicht wieder geschenkt zu bekommen. Oh, passiert nicht alle Tage. Das war mal ein Eingreifen Gottes. Und schließlich hält er seinen Zuhörern auch seine charismatische Erfahrung nicht vor. Eine besondere Vision vom Heiligen Geist bekommen zu haben. Wow. Was kann man dagegen argumentieren? Das bildest du dir nur ein? Das wäre, glaube ich, ein sehr schwaches Gegenargument. Er berichtet von dem, was er gesehen und gehört hat, was er erlebt hat, was er geschmeckt hat. Da kannst du nichts gegen sagen. Und er spricht dann davon, dass es der Gott unserer Väter sei. Merkt ihr? Ist nicht mein Gott. Der Gott unserer Väter, der Paulus erwählt hat, zu erkennen seinen Willen. Also ihr glaubt doch eigentlich an denselben Gott, sagt er. Und um den Willen Gottes ging es jedem ernsten Juden. Jeder ernste Jude wollte das erkennen. Und jetzt knüpft Paulus an dieses Element an und entwickelt es weiter. Und sagt, der Wille Gottes hat sich insofern weitergezogen, als dass es einen Retterwillen Gottes gibt, die durch die Gnade Jesu Christi deutlich und spürbar und erlebbar wird. Und das eröffnet er ihnen und sagt, wir bleiben nicht da hinten stehen, sondern er sagt, ich bin zum Zeugen gemacht, von dem zu berichten, was ich von Jesus selber gehört und gesehen habe. Keine theologischen Argumente. Das habe ich erlebt. Und ich glaube, hier wird sehr klar, dass es auch im Christentum nicht darum gehen kann, unsere Ansichten, Überzeugungen, Gedanken einfach, dass es nur Argumente sind. Wir brauchen die Argumente, klar. Und es gibt gute Argumente. Aber letztlich geht es darum, haben wir eine Begegnung, eine Erfahrung, ein Erlebnis mit dem Lebendigen? Können wir davon berichten, dass unerfindbar ist? Das kann ich nur bezeugen, wenn ich es wirklich erlebt habe. Und das kann ich nicht secondhand und sagen, ich habe mal gehört, dass jemand und so weiter. Und dann, ja, ich habe auch viel gehört. Was hast du erlebt? Und darum ging es nicht nur damals, sondern darum geht es auch heute. Wenn wir berufen sind, Zeugen für Jesus zu sein. Ich würde gerne wieder kurz innehalten und dich fragen, was hast du denn mit Jesus erlebt? Von ihm gesehen, gehört, geschmeckt? Wo du sagst, das war wirklich so ein Erlebnis. Ja, das hat mir die Augen geöffnet. Finde du doch deine Worte dazu. Wie würdest du es sagen? Das ist nicht irgendeine Übung, die man mal einstreuen kann, sondern es ist mir ganz wichtig, dass ihr gesprächsfähig seid dazu, Worte findet. Wie war mein Vorher und was habe ich eigentlich mit Gott erlebt? Was war da? Denn ich kann euch eins garantieren, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wir haben vor ein paar Wochen bei Feierabend, das ist der Kreis unserer jungen Erwachsenen, darüber gesprochen, dass es eigentlich nie vorkommt, wenn wir so echt und authentisch und normal mit Menschen im Gespräch sind über unseren Glauben und ihnen sogar anbieten, für sie zu beten, dass Leute das ablehnen. Und ich dachte, ja, vielleicht könnten wir das noch mehr ausprobieren. Und jetzt waren wir vorgestern Abend zusammen und hatten eine Runde. Also jeder, der nicht dabei war, hat was verpasst. Da haben wir einander berichtet, was genau dieses eben auf einmal bewirkt hat. Ich weiß, was Jesus in meinem Leben bedeutet. Ich habe ihn geschmeckt, ich habe ihn gerochen, ich habe ihn gehört. Und das gebe ich weiter. Und zwar ganz normal. Eine berichtete, dass sie jemanden massiert hat. Und während der Massage dachte sie, es gibt so viel Charlatanerie, so viel Esoterisches, so viel Fernöstliches, was bei solchen Sachen Wellness auch immer einfließt, und hat einfach die Person gefragt, die sie gerade massiert hat, dürfte ich vielleicht gerade auch beim Massieren für dich beten? Und die Person war total berührt, hat gesagt, gerne. Und daraus ist wirklich Tiefes entstanden. Eine andere Person hört im Kollegium, wie jemand zu ihr sagt, du, das ist wirklich eine Sorge, die ich hier habe, und berichtet von einer Not in der Familie. Und abends schreibt die Person hier aus unserer Gemeinde zurück und sagt, du, es hat mich bewegt und ich will dir sagen, was ich in den Situationen immer mache. Ich bete und ich bete jetzt einfach mal für dich. Das hat ganz viel in der Person freigesetzt. Eine andere Person hat seine Gitarre dabei auf der Arbeit, weil nämlich irgendwie logistisch das einfacher war, nicht dann wieder nach Hause, sondern abends brauchte er die Gitarre und dann einfach Gitarre mit am Start im Büro. Daraus ergibt sich völlig entspannt und normal ein Gespräch darüber, weil die Person hat die Gitarre nicht dabei, um Straßenmusik zu machen, sondern um abends Lobpreis in einem Setting zu leiten. Und das endete folgendermaßen, dass die Person zwei Worship-Lieder da sang im Büro und erklärte, was es mit diesen Liedern auf sich hat. Und die Leute waren berührt. Warum erzähle ich euch das? Das sind drei Beispiele, ich könnte noch 10 weitere erzählen. Warum erzähle ich euch das? Völlig entspannt, völlig normal. Von dem, wovon du begeistert bist, wenn du einfach, sag ich mal, deine Antennen ausfährst und dieses, wir wollen Glauben teilen, einfach diese Ausrichtung, diese Haltung hast. Ich möchte meine Mitmenschen lieben, ich möchte sie ehren. Ich komme auch nicht und sage, oh, jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Nein, sondern ich bin dienend unterwegs, aber ich merke die Situation. Paulus hat die alle wahrgenommen, die Situation. Und bei uns einfach zu sehen, Gott bereitet da diese schönen Divine Appointments, die göttlichen Verabredungen, die Situation, wo Leute mit sperrangelweit im Herzen da sind. Und wir dürfen. Und meistens sagen wir, ja, und im Nachhinein, ich hätte ja vielleicht. Mach das doch einfach mal. Mach das doch mal und guck mal, was dadurch entsteht. Und wenn ihr sagt, ich brauche noch ein paar mehr Ermutigungen, unsere jungen Erwachsenen sind ja beim Kaffee auch hier gleich noch dabei. Fragt sie mal, was sie in den letzten Wochen erlebt haben. Oder fragt einander und macht es einfach. Paulus endet seine Rede damit, dass er von Gott zu den Heiden gesandt ist. Und das war für die aufgebrachte Meute zu viel. Und bis zu diesem Wort steht, hörten sie zu, dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Und dann steht da, sie schrien und ihre Kleider warfen sie ab und Staub wirbelte auf in der Luft. Also stellt euch das mal vor, eine schöne Filmszene. Ne? So. Und dann befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Und dann müsst ihr einfach wissen, Paulus, der jetzt entrissen wird von der Meute, der denkt man, in die Burg geführt zu seinem persönlichen Schutz. Nein, er sollte verhört werden mit einer Verhörmethode, die meisten Menschen nicht überlebten. Was für eine Verhörmethode, ne? Da weiß man hinterher ja mehr als vorher. Denn die Art, die man verhört hat, zu binden und zu geißeln, war so, dass viele entweder darunter starben oder sehr gebrochen weitergingen. Das war es eigentlich. Als sie ihn nun aber zum Geißeln festbanden, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach, was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte, sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber sprach, ja. Da sagte der Oberst, ich habe dieses Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus aber sprach, ich bin schon als römischer Bürger geboren. Da ließen sie sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass er ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Am nächsten Tag wollte er genauer erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er band ihn los und befahl den hohen Priestern und dem ganzen hohen Rat zusammenzukommen und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sich. Ihr Lieben, so wie Gott euch gemacht hat, was zu euch gehört, genau so möchte er euch gebrauchen. Genau so. Merkt ihr? Das wird in der Geschichte von Paulus so deutlich. Das Römische Reich war damals ja sehr, sehr groß. Allerdings hatten die wenigsten Menschen des Römischen Reichs die römische Staatsbürgerschaft. Ein Bürgerrecht, das enorme Privilegien mit sich brachte, unter anderem auch hohen Schutz. Und dieses Bürgerrecht konnte man nur, wie normal, durch Geburt erwerben. Oder auf einem Nebenweg durch ganz viel Geld, indem man richtig hinblättert. Stellt euch mal vor, heute gehen Sie auf die Leute gehen hier auf die Behörde und sagen hier, Meldeamt, also ich hätte ganz gerne mal die deutsche Staatsbürgerschaft, ich bin auch bereit, richtig hinzulegen. Das war damals normal. Die haben richtig hingelegt, richtig hingeblättert, der hat sich das was kosten lassen, der Oberst, weil er wusste, boah, da bin ich gut mit unterwegs, wenn ich dieses Bürgerrecht vorzuweisen habe. Und nun kriegt er kalte Füße, weil wenn du einem römischen Bürger ohne vernünftige Verhandlung etwas antun würdest, dann wurdest du bestraft. Und ihr merkt, ne, ihm wird richtig mau und kriegt schlotternde Knie und denkt, was mache ich denn jetzt hier? Alle sind irgendwie völlig durch den Wind. Er hatte sich sein Bürgerrecht so verkosten lassen, jetzt trifft er auf einen waschechten römischen Bürger. Erinnert ihr euch an das, was John F. Kennedy sagte? Vor 2000 Jahren war es der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, ich bin ein Bürger Roms. Heute ist es der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann, ich bin ein Berliner. Und ich möchte das heute noch toppen und möchte euch zum Abschluss noch eine andere Aussicht mitgeben. Das schreibt Paulus im Brief an die Philipper, eine ganz wichtige Wahrheit in Bezug auf unser Bürgerrecht. Wir aber haben das himmlische Bürgerrecht. Wir sind Bürger im Himmel. Leute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, seine Jünger sind, dann haben wir himmlisches Bürgerrecht. Mit allen Privilegien, die sich vom Reich Gottes da ableiten lassen, die uns zur Verfügung stehen. Das führt nicht zu einem falschen Stolz, nach dem Motto und Schar einer wenigen Auserwählten, sondern dazu,
der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden, also mit allen meinen Glauben zu teilen.
Welchen Satz würdest du lieber sagen? Ich bin römischer Staatsbürger. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Lüneburger. Ich bin ein Mensch mit himmlischem Bürgerrecht. Inhalier das mal. Die Kombi von ich bin himmlischer Staatsbürger und Lüneburger finde ich eigentlich nicht zu toppen. Aber inhalier das mal. Du bist himmlischer Staatsbürger. Für Paulus ging die Reise so weiter, dass er nach Rom kam. Und zwar auf einem sehr ungeschmeidigen Weg, mit ganz viel ständiger Lebensgefahr. Seine Rede vor dem Volk war nur der Startpunkt. Und bis er schließlich nach Rom kam, bezeugte er noch vielen das Evangelium von Jesus. Auch sehr hochrangigen Entscheidungsträgern. Dem römischen Oberst, dem Hohen Rat, Statthalter Felix, seinem Nachfolger Festus, König Agrippa und vielen, vielen mehr. Weil er ausgerichtet war. Und damit möchte ich gerne schließen. Und bitte dich, einfach für dich klar zu werden, dein Vorher, dein Leben ohne Jesus, deine Bekehrungsgeschichte und die Verknüpfung herzustellen. Ich möchte dich heute beauftragen, als Bürger des Himmels, dieses himmlische Evangelium zu teilen mit denen um dich herum. Und während die Lobpreiser jetzt nach vorne kommen und wir ein Lied gemeinsam gleich singen werden, möchte ich jetzt euch nochmal ganz kurz dafür wirklich segnend beauftragen. Und vielleicht können wir zu diesem Lied aufstehen und einfach auch zu dieser Beauftragung, ich würde das gerne einmal über euch aussprechen, steht doch einfach gerne mal dazu auf. Und Vater Gott, hier mit meinen Brüdern und Schwestern, die wir dich als gemeinsamen Vater haben, stehen wir vor dir. Und ich beauftrage euch und ich beauftrage uns als Bürger des Himmels, dieses Bürgerrecht in Anspruch zu nehmen und aus dieser Fülle und aus diesem Schatz auszuteilen. In großer Entspannung, in großer Freiheit und in großer Freude. Und dass wir erleben, was dadurch entsteht an Frucht. Vater Gott, wir wollen erleben, dass dadurch Segen fließt. Dass wir mehr Erweckung erleben. Und wie vorgestern Abend bei Feierabend, wie wir erzählt haben und begeistert waren, Vater, das wollen wir gesamtgemeindlich erleben, dass das mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Setze uns zum Segen. Und erinnere uns neu daran, wer wir in dir sind. In deinem Namen, Jesus. Amen.